und predigt. Und dann sagt er ja hinterher den Fischern, die in der Nacht nichts gefangen haben, sie sollen hinausfahren mit dem Boot. Und an sich hätte ja der Petrus sagen können, du bist doch Zimmermann, du kommst aus der Holzbranche, was verstehst du eigentlich vom Fischen, wenn wir da nachts nichts fangen, dann tags erst überhaupt nicht. Aber dann sagt er, auf dein Wort hin fahren wir hinaus und dann kommen sie mit einem vollgeladenen Boot wieder. Und dann sagt ja Petrus, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Also genau dieser Punkt, dem Heiligen will man ausweichen, das will man nicht beschmutzen, das will man nicht stören. Nicht bloß, dass man selber daran zugrunde geht, sondern man meint auch, man hätte da nichts verloren. Das ist der eine Aspekt. Und der andere, dass man trotzdem darauf vertraut, dass man hier bleiben darf. Denn derselbe Petrus ist es ja, der dann bei einer späteren Gelegenheit, wo Jesus nicht mehr Brot vermehren will, sondern sagt, jetzt bin ich das Brot, und wo das dann zur großen Krise unter den Jüngern wird und eine ganze Reihe weggehen und Jesus auch die 12 fragt, ob sie auch gehen wollen, wo er dann sagt, wo sollen wir denn hingehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Also wo das hier genau noch einmal aufgenommen wird. Man weiß, es ist eigentlich etwas, was mich zerstört in meiner Gemischtheit und meiner Selbstzerstörung und Schwäche und Erbärmlichkeit und dass ich zugleich doch nur von dort her Leben haben kann. Das heißt, die Gerechtigkeit selber müssen wir ja auch schon richtig denken. Viele denken bei Gerechtigkeit dann daran, dass man hier jetzt gerichtet wird, dass man verurteilt wird. Aber das ist ja dieser wichtige Schritt, dass man bei Paulus vor allen Dingen in seinem Römerbrief lernen kann, dass die Gerechtigkeit dort uns nicht richtet und schon gar nicht uns hinrichtet, sondern dass die Gerechtigkeit uns aufrichtet, die Gerechtigkeit Gottes, dass sie uns selber gerecht und richtig macht, rechtfertigt. Das sind ja die Seiten, die da hineingehören. Und wenn man das so formuliert, dann glaube ich, müsste doch jeder sehen, dass hier die Barmherzigkeit kein Gegenteil zur Gerechtigkeit ist, sondern dass sie gerade die Erfüllung der Gerechtigkeit ist. Denn wenn die Gerechtigkeit mich gerecht macht, dann ist das ja genau das Wegnehmen meiner Armut. Also ist die eigentliche Erfüllung der Gerechtigkeit ist die Barmherzigkeit.
So, das versuche ich nochmal zu verstehen. Also das Erfüllen der Gerechtigkeit ist die Barmherzigkeit deshalb, weil, habe ich das richtig verstanden, Professor Splett, weil die Gerechtigkeit nur vollkommen sein kann, wenn sie der Armut aufhilft?
Ja, und das kann man ja jetzt nochmal versuchen, wieso nenne ich das im ersten Moment noch Gerechtigkeit? Weil wenn Gerechtigkeit sagt, ich will dem anderen gerecht werden, das heißt, ich will ihm helfen, er selbst zu werden und zu sein, das wird eigentlich nochmal verlangt von der Gerechtigkeit. Und wenn ich jemandem wirklich gerecht werden will, dann darf ich nicht bloß seine Wirklichkeit anschauen, sondern auch die Möglichkeiten, die in ihm drinstecken. Goethe hat in einem bedenkenswerten Satz gesagt, wer die Menschen so nimmt, wie sie sind, macht sie schlechter. Der Hass blickt so. Der Hass ist ja ganz scharfsichtig. Der Hass ist ja nicht blind. Der ist scharfsichtig, aber er sieht scharfsichtig die jetzige Situation, den jetzigen Zustand mit meiner Verfehltheit und will mich darauf festnageln. Während wirkliche Gerechtigkeit nicht bloß meine armselige Wirklichkeit sieht, sondern auch die Möglichkeiten, die in mir stecken und wo ich nur auf Hilfe angewiesen bin. Denn Gerechtigkeit heißt also mich befreien zu meiner Selbstbefreiung. Mir dazu hilft dazu. Also wenn ich wirklich jemandem gerecht werde, gucke ich nicht bloß seinen jetzigen Zustand an, sondern ich sehe auch seine Möglichkeiten und soll ihm helfen, mehr er selbst zu werden. So wie Exupéry eben ja die Freundschaft definiert hat, ich will dir helfen zu leben. Ich will dir helfen, mehr du selbst zu werden. Wenn ich das mit hineinnehme, dann kann man verstehen, dass das jetzt nicht bloß ein Wortspiel ist, wenn eben jetzt Paulus, und das war ja dann auch die große Entdeckung von Luther, die er dann so herausgestellt hat, dass Gerechtigkeit hier wirklich heißt, gerecht machen, gerecht befreien. Das wird also nicht draufgeklebt von außen, sondern das ist genau nochmal ein Eingreifen in meine tiefere Wirklichkeit, die ich mir selber verbaut habe, die aber frei gemacht werden kann, sodass ich dann wieder neu atmen kann.
Das heißt, da ist auf der einen Seite die Gerechtigkeit, aber Gott ist nicht nur die Gerechtigkeit, er ist auch die Liebe. Und die Liebe sieht vielleicht, unterstreicht, legt ein sehr großes Gewicht auf den kleinen Funken guten Willen, und den sie findet, und misst dem so viel Gewicht bei, dass selbst manche Sünde daneben nicht mehr so ins Gewicht fällt.
Ich würde sogar sagen, sie hat das Gewicht, aber sie wird weggenommen. Das gefällt mir schon, dass das im Alten Testament schon so ist. Also ich habe das so, wenn ich so bei Therapeuten oder so zu reden habe, dann reizt sich die damit, dass ich sage, sie meinen, sie müssten, wenn sie mit ihren Leuten umgehen, und die sind also scharlachrot, die Sünde, dass sie dann sagen, wenn man da näher hinguckt, sieht es eigentlich schon rosa aus oder so ähnlich. Während ich toll finde, wie das die Bibel macht, die sagt, deine Sünden sind rot wie Scharlach, aber sie werden weiß wie Schnee. Also es wird an der Stelle eben nicht durch, wie ich schon mal sagte, durch die Finger geguckt. Es wird nicht gesagt, 5 Grad sein lassen, sondern die Dinge werden benannt und klar festgehalten als das, was sie sind. Bitter, schmerzlich, aber in den wird zugleich auch mitentdeckt, was da an Möglichkeiten steht, wo das aufgearbeitet, bereut, verwandelt werden kann. Nicht allein durch den Menschen selber. Wir können uns nicht verwandeln. Das finde ich auch, das ist auch einer der vielen Fehler in der Einheitsübersetzung, dass da dieses Wort aus dem Römerbrief, dass da steht, wandelt euch oder so, während da im Griechischen ein Medium steht. Das müsste man also wörtlich übersetzen. Lasst euch verwandeln. Wie sollen wir uns verwandeln können? Aber es ist unsere Freiheit, dass wir uns verwandeln lassen. Wir haben ja im Deutschen kein Medium, wir haben nur aktiv und passiv. Wir müssen das Medium mit dem Lassen konstruieren. Ich lasse mich ergreifen, ich lasse mich überreden, ich lasse mich überzeugen, dass das dorthin gehört. Das ist das, was unsere Freiheit kann. Und deswegen muss ich an dieser Stelle auch jetzt nicht in einer falschen Weise eben, wie wir gesagt haben, mich entschuldigen oder das zurechtbiegen und das irgendwie sagen, das ist alles halb so wild oder so ähnlich. Nein, es ist ganz schlimm. Es ist ganz schlimm, aber wenn man sich dem stellt und sich dem ausliefert, dann kann man ein neuer Mensch werden. Und da verwendet ja das Alte Testament massiv deutliche Bilder. Da wird gesagt, wir haben ein Herz aus Stein und Gott nimmt es uns aus der Brust und gibt uns ein Herz aus Fleisch. Da wird nicht gesagt, es ist eigentlich gar kein Stein, sondern es ist halt bloß ein bisschen etwas rau oder so ähnlich. Nein, es ist ein Herz aus Stein und es kann mir genommen werden und das tut natürlich weh und verlangt was von mir, das an mir geschehen zu lassen, dass ich ein Herz aus Fleisch bekomme.
Kommt da der Erlösungsweg, die Erlösungstat Jesu ins Spiel?
Das ist genau der Höhepunkt dabei und deswegen ist die auch alles andere als leicht gefallen, sondern wir sind, wie ja unsere Tradition sagt, um einen kostbaren Preis erkauft worden. Das ist das Leben und nicht bloß die Gesundheit, das Leben eines Menschen, das es gekostet hat, das Blut Jesu Christi. Wobei nicht Blut das Schlimmste ist, das ist nur das, was uns näher ist. Das eigentlich Schlimme ist ja diese Erfahrung des Gottverlassenseins, dass er das durchmacht. Das kann man sich kaum klar machen, wenn man versucht, einmal da ein bisschen so dran zu denken. Denn wir leben doch zwischendurch ganz gut, ohne dass wir an Gott denken. Wir leben doch nicht ständig aus dem Blick auf Gott hin. Erlaube ich mir einfach so zu sagen, sondern aber für diesen Mann, den Sohn, Jesus Christus, der ständig auf den Vater blickt und der jetzt in diese Situation kommt zu sagen, warum hast du mich verlassen? Das ist überhaupt nicht auszudenken. Genau wie ich als Kind gedacht habe, das Sterben war ja für Jesus sicher nicht so schlimm, weil er wusste ja, in 3 Tagen ist das vorbei und überhaupt von wegen. Wer stirbt so schrecklich wie das Leben selber? Und wer erfährt so sehr Verlassenheit wie jemand, der eigentlich der Sohn ist, der in unmittelbarer Verbundenheit immer mit dem Vater lebt? Um das deutlich zu machen, ein bisschen, hat damals eben ja Mel Gibson das in seinem Film probiert, dass er da etwas amerikanisch halt, da eben eine 20-minütige unerträgliche Geißelung eingeführt hat, um uns ein bisschen eine Ahnung von dem zu vermitteln, was das heißt, Gottverlassenheit für den Sohn.